Die zweite Geschichte, wo uns Barmherzigkeit, Barmherzigkeit Gottes, Barmherzigkeit Jesu besonders deutlich werden lässt, ist die berühmte Begegnung Jesu mit einer Ehebrecherin im 8. Kapitel im Johannesevangelium beschrieben. Eine Frau wird beim Ehebruch ertappt. Von gelehrten Pharisäern und Schriftgelehrten wird sie ertappt und zu Jesus hingeschleppt, weil sie ihn auf die Probe stellen wollen. Man fragt sich unweigerlich, wo ist eigentlich der Mann, der ja zu einem Ehebruch auch dazugehört? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass er nicht dabei war. Der hat sich irgendwie durchgewurschtelt offensichtlich. Die alten Männer erinnern Jesu. Moses hat uns vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Ein schöner Zug Jesu. Er sagt zunächst einmal gar nichts. Schweigen ist manchmal auch eine Antwort. Sagt gar nichts. Schweigt. Wichtige Lebensweisheit. Man muss nicht immer was sagen. Er beugt sich hinunter zum Boden, um mit dem Finger in den Sand zu schreiben. Aber die Leute bleiben hartnäckig. Wieder hartnäckig. Fragen weiter. Man fragt sich, wie geht's eigentlich der Frau, die da im Sand kauert oder liegt oder sitzt? Und dann sagt Jesus dieses wunderbare Wort. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Mit anderen Worten, wir sind nie in der Position, auf andere mit Steinen zu werfen. Auch nicht mit Wörtern, mit verbalen Steinen aufeinander zu werfen. Niemand von uns ist in der Position. Gibt ja den Witz, die Mutter Gottes könnte vielleicht einen kleinen Kieselstein vorschießen, weil die ist wirklich ohne Sünde. Aber ansonsten, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und da werden diese Leute nachdenklich. Und einer nach dem anderen geht weg, zuerst die Ältesten. Jesus bleibt allein mit dieser Frau zurück. Und man kann sich vorstellen, wie die beiden einander angeschaut haben, wie sich ihre Blicke treffen, welches Aufatmen in dieser Frau gewesen sein muss, welche Erlösung für sie diese Worte Jesu bedeutet haben. Er schaut sie an und sagt, hat dich keiner verurteilt? Keiner, Herr. Und dann ein wunderbares Wort, auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Das ist im Kern das, was sie Beichte heißt. Du hast gesündigt, aber es verurteilt dich keiner. Aber jetzt geh und sündige nicht mehr. Was für eine Erleichterung im Inneren dieser Frau. Jesus hat ihr das Leben gerettet und hat ihr ein neues Leben geschenkt. Ein neues Leben im ganz natürlichen Sinn, weil wenn sie gesteinigt worden wäre, wäre sie gestorben. Aber vor allem ein neues Leben aus der Vergebung, aus der Barmherzigkeit, einen neuen Anfang. Ich habe schon gesagt, man kann jedes Wort und jedes Tun und jede Geste Jesu im Licht der Barmherzigkeit Gottes sehen und verstehen. In allem, was Jesus tut und sagt, lebt offenbart und zeigt er uns die Liebe Gottes und die unendliche Barmherzigkeit Gottes zu den Menschen. In Jesus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis des Mysteriums Gottes verborgen. Die Erkenntnis Jesu des Herrn übertrifft alles, sagt der Philipperbrief. Und im Epheserbrief heißt es, wir sind berufen, die Länge und die Breite, die Höhe und die Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr erfüllt werden in die ganze Fülle Gottes hinein. Das wird auch deutlich, wenn wir an eine ganz entscheidende Szene im Leben Jesu denken. In der Nacht, da er verraten wurde und ausgeliefert wurde an seine Feinde und verurteilt, ungerecht verurteilt zu werden, gegeißelt zu werden, verhöhnt zu werden, gefoltert zu werden und um dann sein eigenes Kreuz zu tragen, an dem er sterben wird, bevor er dann siegreich von den Toten auferstehen wird, da sammelt er den engsten Kreis seiner Freunde, die Apostel, um sich zu einem letzten gemeinsamen Abendmahl. Und mit dem, was er an jenem Abend getan hat und gesagt hat, fasst er seine ganze Sendung zusammen. Er deutet darin sein Leben und sein Geschick und gibt der Kirche, gibt uns damit auch das Sakrament seines Gedächtnisses mit auf den Weg, das seit damals Tag für Tag immer wieder begangen und gefeiert wird. Jesus fasst sein Leben zusammen, das, worum es in seinem Leben gegangen ist und geht, mit folgenden Worten und folgenden Gesten. Er nimmt Brot, er spricht ein Dank- und Lobgebet zu Gott. Er bricht das Brot auseinander in mehrere Teile und teilt es an die Seinen aus und sagt dazu, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und danach nimmt er einen Becher mit Wein, spricht wieder ein Dank- und Segensgebet, teilt den Becher an die Seinen aus und sagt dazu, nehmt und trinkt, das ist der Kelch des Neuen und ewigen Bundes, eines Bundes zwischen Gott und den Menschen, mein Blut, das vergossen wird für euch und für viele zur Vergebung der Sünden. Die entscheidenden Worte sind, jedes dieser Worte ist ganz entscheidend, aber die, was ich jetzt besonders hervorheben möchte, lautet, wo Jesus sagt, worum es in seiner Sendung geht, worum es geht, dass er vom Vater gesandt worden ist in diese Welt. Das sind ganz, ganz, ganz einfache Worte, die jeder Mensch verstehen kann, und das sind die alles entscheidenden Worte. Und da kommt die ganze Barmherzigkeit Gottes zum Ausdruck. Für euch. Für euch. Wozu? Zur Vergebung der Sünden. Das ist die Zusammenfassung der Sendung Jesu. Für euch zur Vergebung der Sünden. Und jedes Mal, wenn wir die Messe feiern, werden wir Zeugen dieser Wirklichkeit. Gott schenkt seinen Sohn im Heiligen Geist für euch zur Vergebung der Sünden. Es gibt ein Sakrament, das mit der Messe, mit der Eucharistie aufs Allerengste verbunden ist und in dem dieses Wort für euch zur Vergebung der Sünden, das aus dem Tod und der Auferstehung Jesu kommt, besonders deutlich wird. Leider ist es vielfach ein vergessenes, ja fast verschmähtes Sakrament. Manche Menschen haben direkt Angst vor diesem Sakrament. Vielleicht auch da und dort begründet durch manche schlechte Erfahrungen. Und doch, es ist das große Geschenk der Barmherzigkeit Gottes für alle Menschen. Ein großer Schatz, den es neu zu entdecken gilt. Ich glaube wirklich, dass das Aufblühen der Kirche mit der Wiederentdeckung dieses Sakramentes zusammenhängen wird. Die Rede ist vom Sakrament der Buße und der Versöhnung, so heißt es im Katechismus, der Beichte, der heiligen Beichte. Es gibt eine Geschichte aus neuerer Zeit, aus modernerer Zeit, die das, was die heilige Beichte ist, auf wunderbare Art und Weise anschaulich macht. Sie wird überliefert von der heiligen Mutter Teresa, die viele von Ihnen natürlich noch gekannt haben, zumindest aus dem Fernsehen oder aus den Medien. Sie war auch in Heiligenkreuz einmal im Jahr 1988, da war ich noch nicht dabei, ich war zwar schon auf der Welt, aber damals nicht in Heiligenkreuz. Aber es gibt eine Erinnerungstafel bei uns in Heiligenkreuz, wo an diesen Besuch erinnert wird, der heiligen Mutter Teresa. Und ich merke, wenn man mit Schülern geht und das erzählt, die kennen sie nicht mehr. Obwohl das so eine Ikone war in der damaligen Zeit. Aber die jungen Leute kennen sie oft nicht mehr. Jedenfalls, sie kennen sie sicher alle noch. Diese Geschichte finde ich wirklich eine wunderbare Geschichte, weil sie wie eine Illustration ist, eine moderne Illustration ist, auch der beiden Gleichnisse, die wir vorher betrachtet haben, das vom barmherzigen Vater und dem verlorenen Sohn und von Jesus und der Ehebrecher in dieser Geschichte. Mutter Teresa hat ja auf der ganzen Welt Ansprachen gehalten. Johannes Paul II., der ihr Freund war und der sie dann heilig gesprochen hat, oder zumindest selig noch gesprochen hat, hat ihr den Auftrag gegeben, convert the world, bekehre die ganze Welt. Und sie ist wirklich unermüdlich in allen Ländern der Welt gewesen, hat Ansprachen gehalten. Und in diesen Ansprachen, die sehr einfach waren und doch so eindrucksvoll und tief, hat sie immer wieder auch das Thema der Abtreibung angesprochen. Sie hat die Abtreibung als eine Zerstörung der Liebe und als eine Zerstörung des Friedens bezeichnet und immer wieder daran erinnert, dass jedes Kind auf dieser Welt die Berufung hat, zu lieben und geliebt zu werden. Und es wird berichtet, dass nach diesen Ansprachen, die sie gehalten hat, immer wieder Frauen zu ihr gekommen sind, mit Tränen in den Augen, um ihr sozusagen zu beichten, dass sie ein Kind abtreiben haben lassen. Und es wird erzählt, Mutter Teresa habe darauf nichts anderes gesagt als armes Kind. Und dann hat sie die Frauen einfach in den Arm genommen. Das ist alles. Das ist Barmherzigkeit, das ist Vergebung, das ist Wahrheit und das ist Liebe. Da wird das Wesen Gottes ansichtig. Die Heiligen schreiben das Evangelium in unsere Zeit hinein weiter. Schöne Berufung für uns, dass wir das Evangelium weiterschreiben, weiterleben, sichtbar machen und erfahrbar machen, worin diese frohe Botschaft besteht. Die Geschichte ist ein starkes Bild für das, was in der Beichte geschieht. Die Beichte erfordert Mut und Demut. Wir zeigen uns in ihr ganz offen, in unseren Schwächen, in unserem Versagen, in unseren Grenzen, mit unserer Schuld, mit unserer Sünde, in unserer Unerlöstheit. Die Freude der Beichte, die Gnade der Beichte ist, dass wir in unseren Schwächen jemanden begegnen, der uns nicht verurteilt, sondern uns mit offenen Armen in Liebe und Barmherzigkeit begegnet. Wir begegnen in unserem Scheitern jemandem, der Mitleid und Barmherzigkeit mit uns hat. Jemanden, der uns versteht. Wenn es gut geht, ist es der Priester. Aber es ist vor allem Jesus Christus selber. Das ist immer beim Sakrament das Entscheidende, dass Christus handelt. Wir begegnen in der Beichte jemandem, der zu uns sagt, ich verurteile dich nicht. Deine Sünden sind dir Vergebung. Deine Schuld ist gelöst. Du bist erlöst. Du kannst neu anfangen. Du kannst in deinem Leben immer wieder neu anfangen. Unsere Sünden können nie größer sein als die Barmherzigkeit Gottes. Deswegen wird Gott auch niemals müde, uns zu vergeben. Unsere Sünden sind nie so groß wie die Barmherzigkeit Gottes. Das ist die gute Botschaft. Und es geht in der Beichte auch gar nicht so sehr um unsere Sünden und unsere Fehler. Manche Leute kommen mit langen Listen von Sünden und Schuld und Fehlern in die Beichte. Hat seine Berechtigung. Aber es geht viel mehr noch um Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Die Beichte ist immer ein Schritt aus der Angst heraus, aus der Trauer heraus, in ein immer größeres Vertrauen auf Gottes Gnade. Am Abend des ersten Ostersonntags, wir werden das Evangelium heute in der Messe hören, am Abend des Tages der Auferstehung Jesu tritt Jesus in den Raum, in dem die 10 seiner Apostel versammelt sind. Der Thomas war ja nicht dabei, der Judas war auch nicht mehr dabei. Aber auch die 10, die haben nicht wirklich Ruhmesblatt, nicht wirklich Ruhmesblätter gesammelt, sondern sie waren verschlossen, sie hatten die Türen des Raumes aus Angst und Furcht geschlossen. Nach dem Leidensweg, den Jesus gegangen ist, dem Verrat, nach der ungerechten Verurteilung, nach der dreimaligen Verleugnung durch Petrus, nachdem allein gelassen werden von fast allen seiner Freunde, nach den Folterungen und Verhöhnungen, nach dem Schleppen des Kreuzes, dem geschlagen werden und dem gekreuzigt werden, nach den qualvollen Stunden am Kreuz, nach dem Sterben und dem Begraben werden, tritt Jesus als lebendiger Herr in die Mitte der Seinen, die noch voll Angst und Furcht, voll Enttäuschung und Trauer sind. Und da kommt wieder die Barmherzigkeit Jesus so schön zum Ausdruck. Das erste Wort, das er ihnen sagt, ist kein Vorwurf, keine Scheltrede, kein Verurteilen, kein Schimpfen über die Schwäche der Menschen. Das erste Wort des Auferstandenen an seine Apostel ist das große Geschenk von Ostern, das große Geschenk der Erlösung. Friede. Friede sei mit euch. Dreimal hintereinander sagt er dieser verängstigten Schar, der Friede sei mit euch. Und dann vertraut er dieses Geschenk des Friedens seiner Kirche an. Er haucht die Apostel an und sagt, empfangt den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das ist die Beichte. Im Heiligen Geist tritt der gekreuzigte und auferstandene Jesus vor uns hin, in all unserem Versagen, in all unserer Angst, in all unserer Verschlossenheit und sagt wieder, der Friede sei mit dir, deine Sünden sind dir erlassen. Durch den Dienst der Kirche schenkt Jesus in das Sakrament der Versöhnung, Verzeihung und Frieden durch die Vergebung der Sünden. Wie anders würde unsere Welt aussehen, wenn die Menschen regelmäßig beichten gehen würden? Die Mächtigen und die Einfachen. Wie gut würde es so vielen Menschen tun, gelegentlich das eigene Gewissen zu erforschen, sich vor Gottes Wahrheit und Gottes Liebe regelmäßig zu prüfen und immer wieder auch danach zu fragen, wo ist denn meine Schuld? Stimmt schon, es gibt auch die Schuld der anderen. Aber man muss ehrlich Bilanz ziehen und manchmal fragen, wo ist denn meine Schuld? Das ist heilsam. Das ist nichts anderes als ehrlich zu sein mit sich selbst. Und diese Schuld dann ehrlich zu bekennen und aus der Kraft der Vergebung, aus der Kraft der Barmherzigkeit Gottes, aus der Kraft von Tod und Auferstehung Jesu einen neuen Anfang zu wagen. Liebe Freunde, ich komme schon langsam zum Schluss. Wir haben viel über die Barmherzigkeit Gottes nachgedacht jetzt und meditiert. Wir alle brauchen die Barmherzigkeit Gottes. Wir alle sind eingeladen, im unendlich großen Meer der Liebe Gottes zu schöpfen. Aber die barmherzige Liebe Gottes in das eigene Leben aufzunehmen, ist das eine. Wir sind auch berufen, die Barmherzigkeit weiterzugeben an die Menschen, mit denen wir zu tun haben, an die Menschen, mit denen wir leben, sie zu bezeugen. Wir werden zu Zeugen der Barmherzigkeit, indem wir ganz einfach Barmherzigkeit üben, indem wir barmherzig sind, Barmherzigkeit trainieren. Die Barmherzigkeit ist die Kraft, die die Welt zum Positiven verändert. Die Barmherzigkeit ist die Grenze für alles Böse. Die Barmherzigkeit ist der Beginn des Reiches Gottes schon hier auf der Erde. Und deswegen ist die Barmherzigkeit die Quelle unserer Hoffnung. Seid barmherzig, wie es euer Vater ist, sagt Jesus. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen, schenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Da haben wir alle noch viel zu tun. Die Tradition der Kirche kennt die Lehre von den Werken der Barmherzigkeit. Leibliche Werke der Barmherzigkeit, geistige Werke der Barmherzigkeit. 7 an der Zahl. 7 leibliche, 7 geistige. Ich möchte sie nur nennen. Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit, sozusagen die Trainingsmethoden für das Leben aus der Barmherzigkeit. Die Hungrigen speisen, den Dürstenden zu trinken geben, die Nackten bekleiden, die Fremden aufnehmen, die Kranken besuchen, das können wir ganz leicht machen, die Gefangenen besuchen, die Toten begraben, die geistigen Werke der Barmherzigkeit sind, die unwissenden Lehren, ein Hoch auf alle Lehrer, vielleicht auch auf manche Priester. Es gibt ja auch Priester, die Lehrer sind. Den Zweifelnden Recht raten, die Betrübten trösten, die Sünder zurechtweisen. Das ist ein Werk der Barmherzigkeit, sollte man heute vielleicht deutlicher sagen, weil es ist keine Barmherzigkeit, die Sünden zu beschwichtigen. Es ist nicht gut, einem Menschen, der auf einem Weg ist, wo alle sehen, dass er in den Abgrund führt, dem zu sagen, du bist eh super, mach weiter so. Das ist nicht Barmherzigkeit. Die Sünder zurechtweisen, in Liebe natürlich, ist ein Werk der Barmherzigkeit, weil es den Menschen natürlich dann besser gehen wird. Dann mein Lieblingswerk der Barmherzigkeit, die Lästigen geduldig ertragen. Auch schön, denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen. Und schließlich ein letztes geistliches Werk der Barmherzigkeit, das wir alle praktizieren können, für die Lebenden und für die Toten zu beten. Wir Christen sind berufen in unserer Welt, die heute wieder so sehr von Konflikten, von Machtgier, von unglaublichen Ungerechtigkeiten, von Leid, von Angst, von Einsamkeit bedrängt wird, das Licht der Liebe und der Liebe Gottes hineinzutragen. Durch ein Leben, das vom Tun der Barmherzigkeit geprägt ist, tragen wir Hoffnung auf Gottes Vorsehung und Liebe zu den Menschen. Wir Christen wissen, so wie alle anderen Menschen auch, und wir erfahren es Tag für Tag, dass nicht alles gut ist. Auch in unserem Leben nicht alles gut ist. Aber wir Christen haben eine Hoffnung, dass durch Gottes Macht und Gottes Güte, durch Gottes unendliche Barmherzigkeit, alles gut wird. Und das ist keine billige Vertröstung, sondern das ist die Hoffnung, die Gott uns schenkt. Es wird alles gut werden. Das heißt ein Himmel. Aber es kann jetzt schon anfangen. Diese Hoffnung begründet sich auf Gott selber, dem Guten. Das Gute wird siegen. Das Gute wird sich als Stärke erweisen. Der Gute wird siegen. Gott wird siegen. Das ist die Hoffnung von Ostern. Wir sind Pilger der Hoffnung, um es mit dem Leitwort des diesjährigen Heiligen Jahres zu sagen. Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir Christen empfangen Tag für Tag Gottes Barmherzigkeit, dürfen sie empfangen, können sie empfangen. Und wir bezeugen sie auch Tag für Tag in dieser Welt als die große Hoffnung, als die letztlich einzige Hoffnung für uns alle. Vielen Dank für die geschätzte Aufmerksamkeit.